Jan-Peter Bremer, Ihr 10. Buch, das erzählt in einer knappen, verdichteten Form von Ihrer Kindheit und Jugend in Wendland in Niedersachsen. Ihr Vater Uwe Bremer ist Künstler und er kaufte dort, als Sie 7 waren, ein Schlösschen.
Also, das stimmt, ja.
Sie wuchsen in zwei Welten auf, der Welt der Künstler und der Welt des Dorfes. Und das Dorf wiederum lag im sogenannten Zonenrandgebiet hin zur DDR. Das ist vielleicht so ein Begriff, der in der Schweiz nicht so viel auslöst. Mhm. Mich interessiert, was Sie von dieser doch sehr speziellen Gegend als Kind mitbekommen haben.
Also ich habe mitbekommen, dass es wirklich eine sehr, sehr ländliche Gegend war. Also da gab es auch gar keine Stadt in der Nähe. Es lag ja tatsächlich an der Grenze und die ganzen Bezugsstädte eigentlich, die lagen jenseits der Grenze, also die Bezugsstädte von damals. Salzwedel, Schwerin, die lagen alle jetzt im Osten. Und die Elbe macht da so einen Knick. Und deswegen führt dieses Wendland in diese Abgelegenheit hinein. Es gibt da zwei kleine Städte. Von der einen Stadt wurden wir 10 Kilometer weit weg, von der anderen 20. Das ist Lüchow und Dannenberg. Deswegen heißt der Landkreis auch Lüchow-Dannenberg. Und die nächstgrößere Stadt war dann schon direkt 60 Kilometer von uns entfernt. Das war Lüneburg. In die eine Richtung und in die andere Richtung waren es auch fast 60 Kilometer. Das war dann Uelzen. Aber Uelzen ist auch keine große Stadt. Also es war wirklich wahnsinnig abgelegen. Und meine Eltern sind auch deswegen dahin gegangen, weil das eigentlich, also heutzutage ist es gar nicht so wahnsinnig weit von West-Berlin, von wo sie ja kamen. Nämlich, das sind jetzt mit dem Auto 2,5 Stunden. Damals war das eine sehr viel längere Strecke, weil man entweder nach Norden rausfuhr, Richtung Hamburg über die Grenzstrecke, die hieß Lauenburg. Und dann musste man aber wieder nach Süden oder man fuhr Richtung Helmstedt zur Grenze. Dann musste man aber nach Norden. Deswegen hat die Fahrt nach Berlin von dort aus immer 4,5 Stunden gedauert mit Grenzübertritt in die DDR.
Und wie war denn die Stimmung? Ich denke, ein Kind nimmt eine Stimmung in so einer Gegend sicher anders wahr, als sich dann ein Erwachsener daran erinnert. Es war ja einfach Normalität. Sie wurden da reingeworfen in diese Gegend sozusagen. Mhm. Spürte man etwas von der Verlorenheit, die ein Grenzgebiet ja auch hat?
Also ob ich als Kind was von der Verlorenheit gespürt habe, die ein Grenzgebiet hat, weiß ich nicht. Aber ich habe was von der eigenen Verlorenheit gespürt, die ich da hatte. Weil das ja so war, dass meine Eltern, die haben da dieses Schlösschen gekauft, was auch wirklich wahnsinnig idyllisch war und auch ein toller Besitz und auch was repräsentiert hat irgendwie. Und meine Eltern haben dann da gelebt und die haben dann sehr viel Besuch bekommen aus ganz Deutschland, also hauptsächlich aus West-Berlin, aber auch so Galeristen kamen dann zu meinem Vater und man hatte immer was zu zeigen. Also dieses kleine Raubritterschlösschen, dann den See daneben, große Wiesen, auf denen Tiere standen. Und das war eigentlich ein unglaublich paradiesischer Ort. Meine Eltern haben da aber wie auf einer Insel quasi auf ihrem Grundstück gelebt. Und ich als Kind musste ja die Schule besuchen dort. Das war eine kleine Dorfschule, die war ein Nachbardorf weiter. Und die ländliche Bevölkerung war meinen Eltern gegenüber Anfang der 70er Jahre wahnsinnig misstrauisch. Also die fanden das merkwürdig, wie die da gelebt haben, dass mein Vater eigentlich keinen richtigen Beruf hatte, dass meine Mutter im Minirock da rumgelaufen ist, sowas gab es da alles überhaupt nicht. Und dieses ganze Befremden der Dorfbevölkerung meinen Eltern gegenüber, habe ich dann wiederum in Form meiner Mitschüler abbekommen. Dieses ganze Misstrauen haben sie dann auf mir abgeladen quasi. Und deswegen hatte ich da so einen komischen Außenseiterstatus oder im Prinzip, wenn man heutzutage sagen würde, wurde ich da eigentlich gemobbt an dieser Schule über relativ lange Zeit. Und das ist natürlich was sehr Prägendes, weil Mobbing ist ja, dass man eigentlich zum Anderen erklärt wird. Und diesen Anderen trägt man eigentlich dann auch sein ganzes Leben lang in irgendeiner Form immer mit sich weiter herum. Deswegen war das mir auch wichtig, dieses Buch mal zu schreiben und zu gucken, von wo ich überhaupt komme.
Wir wollen noch mal auf dieses Schlösschen zu sprechen kommen, bevor wir dann die eher dunkleren Seiten dieses Lebens dort im Zonenrandgebiet anschauen. Mhm. Ich meine, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte so ein Schlösschen gehabt, das wäre einfach großartig gewesen. Das ist so ein richtiger Kindertraum, sowohl für Mädchen wie für Jungen.
Ja, natürlich,
Jungen können
ja
dann Ritter spielen und Mädchen Prinzessin. Mhm. Was war für Sie selbst das Beste an diesem Schlösschen?
Das Beste an dem Schlösschen war, wenn tatsächlich meine Eltern Besuch bekamen und andere Kinder aus der Stadt mitkamen. Und dann hat sich dieses Schlösschen oder dieses Grundstück auch gleich verwandelt. Ja, dann wurde das unglaublich lebhaft und lebendig. Aber ich habe ja zum Beispiel keine Geschwister gehabt, beziehungsweise ich habe eine Schwester, aber die ist 13 Jahre jünger. Also im Prinzip haben meine Eltern 2 Einzelkinder auf die Welt gebracht. Und alleine auf so einem großen Grundstück verliert man sich eben auch als Kind. Ja? Also da kann das Grundstück noch so schön sein und da kann man auch noch so viele Fantasien auf die Dauer sich vorstellen und so weiter und so fort. Aber man braucht halt den Austausch mit anderen Kindern und der war halt nicht so wirklich gegeben in meiner Kindheit, in dieser Zeit dort.
Es gibt sowas wie eine Vorrede zu Ihrem Roman Nach Hause kommen oder einfach so ein Einstieg, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eine unglaublich komische Szene, die sowohl das Thema Einzelkind anspricht, als auch das Thema Kind allein, also Kind allein unter Erwachsenen. Und das anspricht, was Sie vorhin sagten, dass Ihr Vater sehr, sehr viel Besuch hatte und da wirklich einen großen Kreis auch unterhielt als Künstlerfürst. Also, da gibt es dann manchmal so eine Party in dem Schlösschen und es sind die 70er Jahre, alle rauchen. Und da denkt sich der Junge ein Spiel aus. Also er ist allein unter diesen Erwachsenen, Party, Party, Party. Er denkt sich ein Spiel aus. Er versucht, den Atem anzuhalten, bis sich der nächste Partygast eine Zigarette anzündet. Und das wird umso leichter, je mehr Gäste kommen.
Ja.
Also es ist wirklich, Sie lachen, ich lache. Es ist total komisch und gleichzeitig sehr, sehr traurig, finde ich übrigens.
Ja.
Aber wie ist das jetzt mit dieser Komik? Ist das etwas, was Ihnen einfach so passiert? Oder was Sie setzen?
Beides, sowohl als auch. Also die Komik ist für mich ein wirklicher Antrieb zum Schreiben. Und Komik ist ja was, was man nicht erzwingen kann. Ja? Also deswegen muss man sich quasi von der eigenen Komik an einigen Stellen überraschen lassen. Alle meine Texte haben eine Komik, aber alle eine andere. Und sobald mir das gelungen ist, eine Komik einzuführen, kann ich an anderen Stellen auch wieder an diese Komik anknüpfen. Also es ist sowohl Zufall wie Setzung. Und diese erste Szene, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, also dass das Kind immer, wenn plötzlich keiner mehr raucht, was ja wirklich eigentlich selten vorkam, versucht die Luft anzuhalten, bis sich wieder jemand eine neue Zigarette ansteckt, ist sowohl eine etwas komische Szene, sie war aber auch für das Buch relativ entscheidend, weil ich habe versucht, dieses Kind innerhalb dieses Hauses mal freizulegen. Ja? Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern über diese Zeit spreche, meine Eltern leben zum Glück noch, hat das auch immer so eine mythische Verschwurbeltheit. Ja? Die waren halt jung, ist da unglaublich viel passiert, es gab unglaubliche Streitereien. Und das war ja damals auch noch eine sehr, sagen wir mal, männerlastige Kumpanei, in der man dort gelebt hat. Und insofern haben viele Geschichten, die meine Eltern noch erzählen oder an die sie sich erinnern, haben immer was Heldenhaftes. Und mein Wunsch war jetzt bei diesem Buch, ohne dass ich dieses Heldenhafte, in dem ich da auch aufgewachsen bin und was mir auch viel gebracht hat in meinem späteren Leben, auch im Künstlerischen, zu verschweigen, war aber trotzdem, dieses Kind innerhalb dieses Hauses quasi freizulegen. Und da ist dann diese Rauchszene sehr entscheidend gewesen, weil das Kind zwar eine Teilhabe hat an diesem Leben dort, aber gleichzeitig auch ein ganz eigenes Leben führt, was eigentlich damals auch, weil man damals auf Kinder nicht so geachtet hat wie heute, nicht so gesehen wurde.
Sie erwähnten vorhin auch, dass das Kind in der Schule dann massiv gemobbt wird und als wäre damit nicht genug, zeigt sich ja plötzlich, der Junge ist ein schlechter Schüler, man weiß nicht so recht warum. Es wird einiges unternommen, aber er ist dem ja auch völlig ausgesetzt, dass er nicht gut ist in der Schule. Es ist ihm nicht wurscht. Man schultert mit ihm so quasi Tag für Tag beim Lesen und denkt, ach, schon wieder irgendwie eine 5 und das ging wieder schief.
Ja.
Es tut einem richtig weh.
Ja.
Aber das sind Themen, die jetzt nicht mit dem Hammer bearbeitet werden, sondern im Grunde steht immer auch noch etwas dahinter. Jetzt in Bezug auf dieses Rauchspiel des Jungen. Es geht immer auch darum, Welt zu beobachten, zu kategorisieren und letztlich auch irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja, das stimmt, ja. Also ich hatte ja als Kind, also dadurch, dass ich eben über lange Zeit nicht so wahnsinnig viele Spielkameraden hatte, hatte ich ja wahnsinnig viel Zeit und habe auch wahnsinnig viel Zeit mit den Erwachsenen verbracht. Und da fängt man dann natürlich an zu beobachten und eben auch zu kategorisieren. Ja, also da gibt es ja dann auch, mein Vater war ja auch in der Künstlergruppe, die waren zu viert. Ich war als Kind ganz großer Beatles-Fan, die waren ja auch zu viert. Und die späten Beatles, die sahen übrigens ganz ähnlich aus wie... Also die Langhaarigen von 68, 69, ganz ähnlich aus wie meine Eltern auch damals, mit Bärten und ein bisschen ungepflegt und auch wie die Freunde meiner Eltern. Und diese Künstlergruppe meines Vaters zum Beispiel, die Rixdorfer Gruppe und die Beatles, die habe ich oft übereinander gelegt und dann miteinander verglichen. Ich möchte noch was zu diesen Schulschwierigkeiten sagen, die natürlich auch tatsächlich vorhanden waren, ja. Ich habe denen auch versucht, ein bisschen noch auf den Grund zu gehen und die haben sich dann ja in der Pubertät dann zum Glück zumindest einigermaßen gelegt. Aber ich habe mich natürlich, es gibt bestimmte Fragen, die kann man eben auch nicht beantworten. Ja, also zum Beispiel habe ich mich gefragt, aha, warst du vielleicht auch so ein schlechter Schüler, weil es dir sozial so schlecht ging dort in dieser Klasse oder ging es dir auch sozial so schlecht, weil du zusätzlich noch so ein schlechter Schüler warst? Ja, also das sind aber Dinge, die unbeantwortet bleiben und die auch letztendlich ein bisschen egal sind, aber trotzdem interessant eigentlich, ja, also.
Inwieweit interessiert Sie Psychologie jetzt im Zusammenhang mit dieser Spurensuche in Ihrer eigenen Kindheit und Jugend?
Also mich interessiert Psychologie immer am Rande ein bisschen, ja, aber bei dem Buch ging es mir ja wirklich darum, es ist ja ein Entwicklungsroman und der Motor besteht eigentlich darin, das denkerische Bewusstsein des Kindes langsam sich entwickeln zu lassen. Also, dass es erst wirklich naiv an die Sachen herangeht und dann durch Beobachtung und durch eigenes Denken in eine Art Bewusstseinswachstum hineingerät. Das war der Motor des Textes. Es war aber nicht am Anfang der Motor des Textes. Am Anfang war der Motor des Textes tatsächlich nur diese hauptsächliche Idee von dem Schlösschen, also dieser Insel, zum Gegensatz zu diesem Dorf und diese ständige Suche nach Zugehörigkeit oder Bindung hinein oder diese Suche nach Freundschaft, die das Kind ständig unternimmt. Das war am Anfang. Aber dann, als dann der Text länger wurde und gereift ist, ging es dann wirklich in diese Bewusstseinsbildung des Kindes hinein, die, glaube ich, auch so ein gewisses Spannungselement in den Text mit hineinbaut, dass man ihn tatsächlich so liest, dass das Kind auch reicher an Erfahrungen wird und reicher an eigenen Gedanken und so weiter und so fort.
Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, über die eigene Kindheit zu schreiben. Trotzdem tun es ja viele gleich zu Beginn ihrer schriftstellerischen Laufbahn. Klar, es ist irgendwie ein vertrautes Terrain und man als junger Mensch ist man auch noch nah dran. Ich habe mich gefragt, was sie dazu brachte, es jetzt zu tun.
Das hat tatsächlich auch mehrere Gründe. Erstens habe ich es schon mal probiert, vor vielleicht 10 Jahren, und habe aber nicht den Ton und nicht die Form gefunden. Und hatte aber dieses Kind dann wieder vor mir, das ich war, und habe mich aber in diesen Gefühlen des Kindes eigentlich komplett verloren und bin da gar nicht mehr rausgekommen und habe mich auf einmal wieder klein und hilflos gefühlt und wehrlos. Und das ist kein Moment, aus dem man heraus schreiben kann. Also es fehlte einfach beim ersten Versuch die Distanz, die ich jetzt in diesem neuen Buch einfach durch die Form aufgebaut habe. Und die zweite Sache, warum ich das unbedingt mal machen wollte, ich wollte den Weg mal nachvollziehen, der mich eigentlich zum Schreiben geführt hat. Und das Buch endet ja auch, da bin ich 13 oder 14, mit ersten Schreibversuchen oder so kleinen Geschichten. Und das waren quasi auch die ersten Erfolgserlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Und auch die ersten Erfolgserlebnisse, die meine Eltern an mir wahrgenommen haben oder gesehen haben und die auch zum gewissen Stolz geführt haben. Und dieses, wenn ich jetzt ein Buch fertig habe, also das geht ja eigentlich fast jedem Schriftsteller so, dann rutscht man ja wieder in so eine Schreibpause oder Schreibkrise auch hinein oder weiß nicht genau, wo man ansetzen soll. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Schreibkrisen bei mir immer relativ tief und lang sind. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass ich dann immer wieder in diese, wenn ich dieses Glück des Schreibens hinter mir habe und dann auch das Glück der Veröffentlichung und alles abgearbeitet ist, rutsche ich wieder in diese Gefühle des Kindes hinein. Und innerhalb dieser Gefühle kommt dann auch wieder diese Wehrlosigkeit und sowas und ich kann nichts und wer bin ich eigentlich, was soll ich, wie kann ich jemanden stolz oder zufrieden machen. Und das gelingt mir dann über lange Phasen dann halt nicht. Das ist dann so eine sogenannte Schreibkrise, bis man dann wieder wie Phönix aus der Asche mit einem neuen Schreibprojekt wieder aufsteigt und denkt, hupala, das Leben ist so toll und groß. Also.
Lassen Sie uns doch übers Mobbing jetzt mal noch genauer reden. Das ist schon etwas, was mich sehr berührt hat an diesem Buch, das jetzt überhaupt nicht als, also gut, es ist Autofiktion, aber gleichzeitig ist es so stark gestaltet und hat so stark eine Form, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, Sie legen mir jetzt da ein Geständnis nach dem anderen.
Nein.
Mhm. Auf den Tisch, genau. Und vielleicht berührt es mich dadurch umso mehr. Mhm. Dieses Mobbing, es fängt plötzlich an. Kein Mensch weiß warum, oder? Es sind ihre Haare, die blöd sind, diese ganz starken Locken. Aber dann ist einfach eigentlich alles blöd. Sie sind wie ein Mädchen. Und ich sage jetzt, dieses Kind ist wie ein Mädchen und die Pausenbrote stinken. Und interessant ist für mich, dass, und es ist mir auch vertraut übrigens, dass das Kind selbst aus dieser Situation etwas macht, dass es versucht, selber in eine Form zu bringen, oder? Mhm. Also dann halt einen Ort zu suchen, wo es seine Pausenbrote ungestört essen kann. Haben Sie eine Vorstellung, wie Ihre Eltern das damals aufnahmen oder wie überhaupt das Erwachsene-Umfeld das damals aufnahm? War das einfach etwas, was passierte und womit man irgendwie seinen Frieden machen musste?
Also ich glaube, meine Eltern haben das schon gesehen, aber meine Eltern haben es einerseits gesehen und gleichzeitig verdrängt. Und dann ist ja das auch als Kind so, dass man, wenn man jetzt gemobbt wird, damit nicht hausieren geht. Das ist ja was unglaublich Schambesetztes und man führt das ja alles auf sich selbst dann auch zurück und denkt, aha, der Fehler liegt auch bei mir. Hinzu kam ja dieses wirklich paradiesische Grundstück, auf dem wir gelebt haben. Und immer wenn Leute zu Besuch kamen und mich da gesehen haben, haben sie gesagt, also schöner als so, als du, kann man ja gar nicht aufwachsen. Es ist ja so toll hier. Und wenn man jetzt noch nicht mal dieses Glück, was alle anderen gesehen haben, selbst fühlen kann, dann ist das nochmal eine Scham, die übereinkommt. Woher dieses Mobbing kommt, das kann ich eigentlich wirklich relativ genau erklären. Das lag natürlich an dem Ort selbst. Also es lag an den frühen 70er Jahren. Und deswegen glaube ich auch, dass der Text insofern was beschreibt, was auch in der heutigen Zeit da ist, nämlich was Populistisches. Ja? Also, dass es verschiedene Fronten gibt oder verschiedene Lager gibt, die gegeneinander stehen. Und es war halt so, dass die Leute aus dem Dorf ein ganz, ganz anderes Weltbild hatten als meine Eltern und eine ganz andere Moral dort herrschen, nämlich eine konservative Moral. Hingegen meine Eltern eine linksliberale Moral hatten. Meine Eltern haben jetzt die konservative Moral im Dorf jetzt nicht besonders als Bedrohung aufgefasst, aber die Leute im Dorf haben die linksliberale Moral meiner Eltern als Bedrohung aufgefasst. Und zwar sowohl als Bedrohung für ihr Leben, für ihr Dasein, für ihre Zukunft und vielleicht auch für die Zukunft ihrer Kinder. Und Kinder verteidigen ja immer die Herkunft, aus der sie kommen, also zumindest bis zur Pubertät, also bis sie sich dann eigene Gedanken machen. Und insofern haben die Kinder, mit denen ich dort zur Schule ging, die Herkunft ihrer Eltern verteidigt und deren Werte vor die Werte meiner Eltern gestellt. Und das war aber alles überhaupt nicht kompatibel. Und daher kam dieses Mobbing oder beziehungsweise dieses Unverständnis, was ich ein bisschen für die anderen hatte, was die anderen aber noch mehr für mich hatten. Also meine Eltern sahen einfach anders aus. Die haben andere Hunde gehabt, die hatten wilde Freunde, die sind
Ein anderes Auto.
Die haben bis mittags geschlafen, wenn die anderen schon Mittag gegessen haben, die anderen Eltern und so weiter und so fort. Und das war damals in den Anfang der 70er Jahre, wo dann auch eben in Westdeutschland der Terrorismus hochkam und eigentlich alles so in einen Topf geworfen wurde, Hippies, Künstler, Terroristen, war das einfach eine Bedrohung für die. Also das konnten sie nichts mit, haben sie gedacht, ah, okay, das ist nicht unsere Welt, ja, oder jetzt kommt die amerikanische Welt über uns und das wollen wir nicht, ja. Also wir wollen hier eigentlich leben wie in den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren.
Also die Zeit war vermutlich schon ein bisschen stehen geblieben, auch
komplett.
In dieser Gegend.
Ja, die war komplett stehen geblieben, ja. Als ich dann später nach West-Berlin gegangen bin, ich bin ja gleich nach dem Abitur nach West-Berlin gegangen, aber von da aus dann habe ich dann erst Westdeutschland kennengelernt, also was weiß ich, Rheinland oder sowas. Und das war auch eine komplett andere Welt als dieses Lüchow-Dannenberg. Dieses Lüchow-Dannenberg war wirklich rein ländlich und in allem tatsächlich 10 Jahre zurück. Und das hat sich dann ja ganz schnell geändert. Das fing dann Mitte der 70er bis Ende der 70er oder Mitte der 80er Jahre an, als dann diese Atomkraftgeschichten, also da sollte ja eine Wiederaufbereitungsanlage gebaut werden.
Gorleben.
Gorleben, genau. Und vorher sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Und meine Eltern und deren Freunde, die dort gelebt haben, waren natürlich komplett dagegen. Ja? Also da kam dann auch zum ersten Mal bei meinen Eltern so ein Heimatbegriff auf oder sowas. Wir müssen jetzt hier was verteidigen, weil Heimat entsteht ja immer nur dann, wenn man denkt, man muss was verteidigen. Und dadurch wurden am Anfang diese Fronten zwischen der einheimischen Bevölkerung und der zugezogenen Bevölkerung eigentlich noch stärker, weil die einheimische Bevölkerung, weil das war auch der ärmste Landstrich Westdeutschland, hat sich davon natürlich Geld versprochen, also auch von der Atomindustrie. Und jetzt die arroganten zugezogenen Städter, die auf einmal sagten, das ist hier alles so schön und unsers und sowas, waren da schwer dagegen und haben die ersten Proteste organisiert. Also das war auch nochmal ein großer Zwiespalt, der da aufkam.
Ich fand ganz interessant, dass die Eltern jetzt aber nicht nur so als die reinen Ruten und die reinen Aufgeschlossenen dargestellt werden, dass das Kind einerseits also den Vater ja fast abgöttisch liebt und andererseits immer wieder so merkt, es ist aber ein bisschen eigenartig, wie der sich benimmt. Also indem er zum Beispiel die Mutter ihm das Geld aus der Tasche ziehen muss, obwohl sie ihm den ganzen Haushalt und die Partys schmeißt und so weiter. Oder ein Beispiel ganz zu Ende des Buches, das fand ich wirklich auch wieder so komisch. Da ist er mit dem Jungen aus irgendeinem Grund in Wien. Mhm. Und wenn er in Wien ist, der Vater, dann geht er immer in irgendeine Pornovorstellung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie nennt man das?
Ja, so ein Striptease-Lokal
ganz
oder sowas.
Genau. Mhm. Und er sagt dem Jungen, du guckst einfach auf den Porn.
Ja.
Wo man auch denkt, hey, was ist das für ein Vater? Also ich meine, er könnte mit dem Jungen ja auch irgendwas anderes machen oder ich weiß der Teufel. Oder er könnte einmal auf das Striptease-Lokal verzichten. Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt Ihres Buches, dass es nie ganz schwarz-weiß ist, dass es wirklich changiert.
Ja. Also eigentlich alles in dem Buch ist ambivalent. Also auch die Beziehung zum Vater. Sie haben gesagt, das Kind liebt den Vater, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber das Kind bewundert ihn abgrundtief. Ja? Der Vater ist aber jemand, der von vielen Leuten bewundert wird, also weil er Künstler ist und er hat Sammler und Galeristen und er war ja zu seiner Zeit, also gerade in diesen 70er Jahren, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und das Kind bewundert ihn eigentlich, wie auch manche Sammler den Vater bewundern, es hat den Vorteil, es ist immer da. Es weiß, woher die Dinge kommen, es weiß, wann der Vater seine Ideen hat. Und insofern ist das Kind dem Vater sehr nah, aber der Vater ist trotzdem gleichzeitig immer in der gleichen Ferne zu dem Kind. Das Kind macht ja auch in einem Text, versucht es sich vorzustellen, wie der Vater als Junge war in seinem Alter und ob es sich mit dem Vater dann hätte befreunden können. Ja? Also es sucht eigentlich auch eine Nähe zu dem Vater, die der Vater aber nie erfüllt.
Fast schon verweigert, hat man manchmal das Gefühl.
Einfach nicht sieht.
Ja, vielleicht, ja. Also das nicht wahrnimmt. Ich habe in einer Rezension, ich weiß jetzt wirklich gar nicht mehr in welcher, habe ich ein Foto gesehen von Ihnen als Junge mit Ihrem Vater. Mhm. Sie sitzen draußen, es ist Sommer, sie sind so aneinander geschmiegt, aber jeder schaut in eine andere Richtung. Man hat das Gefühl, die beiden sind überhaupt nicht irgendwie aufeinander bezogen. Mhm. Etwas sehr Faszinierendes an dem Buch Nach Hause kommen ist für mich die Art und Weise, wie es erzählt ist. Also die Sprache, die nicht einfach Fakten wiedergibt, also zum Beispiel erzählt so und so und so lief das Mobbing ab, das wäre ja eine Möglichkeit, dieses Faktische, sondern es gibt einen Ich-Erzähler und das wird mehr oder weniger der Junge sein, sage ich mir jetzt mal. Aber der lässt sich das, was er erzählt, ganz stark einfärben von dem, was ihn umgibt, also von der Rede der Erwachsenen zum Beispiel. Mhm. Und Sie sagten ja vorhin mal, davon emanzipiert er sich dann aber ein Stück weit. Also so gegen Ende des Buches ist seine Stimme mehr und mehr eine eigene Stimme. Zuvor dominiert so etwas Naives und seltsamerweise oder interessanterweise auch Bejahendes. Also selbst wenn er vom Mobbing erzählt, es ist nicht diese Schweine und was die mit mir machen und ich heule. Einmal heult er, das ist aber, glaube ich, das einzige Mal im ganzen Buch. Sondern es ist eigentlich so ein ganz ruhiges Sagen, ja, das ist so und dann muss man das schon verstehen, es ist nämlich so und dann ist es so. Also,
das Spannende an dem Buch, wo ich dann gemerkt habe, du hast endlich einen Ton gefunden dafür, war, als ich gemerkt habe, Du nimmst einfach die Sprache oder was der Junge aufschnappt von den Eltern, von der Mutter, auch von Freunden der Eltern, von der Großmutter oder auch von Mitschülern. Du nimmst das mit in die Sprache hinein und lässt es aber durch den Jungen durchfließen. Also insofern gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen dem, was bewertet wird, was der Junge erlebt, wie dem Erleben selbst. Und da habe ich gedacht, genauso funktioniert ja auch Sozialisation. Ja? Also das ist ja das, was uns formt. Es ist ja nicht nur das, was wir uns selber überlegen, was wir selber erleben, sondern es ist auch das, was wir aufschnappen und einfach sich in uns festsetzt und was wir mitnehmen. Und das Spannende war, als ich dann diese Form hatte, dass man das gar nicht unterscheiden kann. Ist es jetzt vielleicht ein Gedanke, den der Junge hatte? Oder ist es wieder was, was er von den Eltern aufgeschnappt hat oder von sonst jemanden? Und was er einfach in seine Welt mit hineinbaut, in seine Denkwelt oder in seine Vorstellungswelt. Und das hat eigentlich einen unglaublichen Spaß gemacht. Es ist ja auch so, dass das Buch setzt sich ja aus diesen kleinen Kapiteln zusammen, die man immer wieder, also die sprachlich ja auch sehr rund sind größtenteils oder sehr geformt sind. Das hat aber, das ist ja im Prinzip eine Nachkonstruktion der Kindheit. Also diese, das war eigentlich, als ich angefangen habe mit dem Buch, also wenn man sich erinnert, kommt immer mehr Erinnerung dazu. Irgendwie war das so, als wenn man im Wald auf einen Bovisten trifft, das sind diese Pilze. Und dann kommt der ganze Staub raus. Ja, dann hat man diese ganzen Staubpartikel, also die dann eigentlich Erinnerungspartikel sind, und setzt sie dann aber neu zusammen. Ja, also es ist immer bei den einzelnen Szenen oft, aha, da ist irgendein wahres Moment drin oder ein wahres Gefühl, aber die Szenen selber sind größtenteils dann doch nachgebaut und nachkonstruiert. Und die haben für mich dann eben immer dann irgendwie dann doch funktioniert oder die funktionieren dann, wenn ich selbst sowas, was Sie ja vorhin auch gesagt hatten, wenn ich selbst davon nochmal berührt wurde, also auf eine ganz neue Art und Weise, also auch auf eine fremde Art und Weise, also auf eine selbstgeschaffene Art und Weise.
Nach Hause kommen ist kein dicker Roman, sondern im Gegenteil ein schmaler, und er ist aber randvoll von Themen, finde ich. Also ein Thema wäre für mich die Suche nach Zugehörigkeit, ein anderes die Suche nach Identität, aber auch, was für mich auch sehr zur Kindheit gehört, vielleicht für ein Einzelkind nicht so, aber wenn man Geschwister hat schon, also Konkurrenz, oder? Also Konkurrenz ist ein großes Thema in dem Buch, also vor allem im Umfeld des Vaters, der König der Künstler ist, und dann kommen die Knappen. Also mir fällt ganz viel ein. Finden Sie, es gibt ein Thema, das dominant ist, oder bilden die ein Gewebe?
Die bilden ein Gewebe. Also es ist ja dann auch noch zusätzlich auch noch ein bisschen ein Sittenporträt der 70er Jahre, also sowohl in der Umgebung der Künstler wie auch in der Umgebung der Landbevölkerung oder der Kleinstadt, in der der Junge dann auf die Realschule kommt. Nee, ein Hauptthema gibt es nicht. Diese Themen stehen eigentlich nebeneinander, und ein Hauptthema, würde ich sagen, gibt es nicht. Aber was es eben gibt, ist tatsächlich dieser Motor. Und zwar ist der Motor die allmähliche Erweiterung des Denkens oder des eigenständigen Denkens des Kindes. Das ist der Motor, der hinter dem allen steht. Also sowas wie ein Selbsterkennen auf einmal oder ein allmähliches Selbsterkennen.
Ja, ich habe mir das gerade überlegt. Ich meine, jede Kindheit hat ihre Prägung, und ich bin so ungefähr zur selben Zeit aufgewachsen wie Sie, und wenn ich es mir überlege, dann ist es für mich die Verachtung für Frauen und Mädchen. Das ist, glaube ich, das, wenn ich so zurückgucke, da kann ich sagen, ja, das hat mich geprägt. Das viel mehr als anderes. Können Sie das für sich auch so sagen, dass es so, dass Sie etwas besonders geprägt hat?
Naja, doch, mich hat diese Form von Mobbing und Ausgrenzung hat mich schon besonders geprägt. Und ich glaube, das ist ja das, was viele Leute kennen. Ich glaube, auch wenn man selbst mobbt, verliert man das ja sein Leben lang auch nicht wieder. Das fällt einem immer wieder ein. Und ich glaube, das ist das Universalistische an dem Buch, ja, was viele Leute kennen oder was man überall beobachten kann auch. Und dann auch im Prinzip in völlig neue kulturelle Zusammenhänge geworfen zu werden, was mir auf diesem Dorf so ging. Also aus dem West-Berlin in dieses Dorf zu kommen, das war eine ganz andere Welt auf einmal, in der man sich zurechtfinden musste.
Obwohl Sie das selbst vermutlich damals gar nicht so sehr wahrnehmen konnten, oder? Sie waren 6 oder 7.
Nein, man nimmt das ja auch nicht wahr. Als Kind nimmt man das ja nicht wahr. Als Kind versucht man dann durchzukommen, ja, und versucht das alles so gut es geht für sich zu meistern. Deswegen hat das Buch auch das sagt ja nicht, hier hat ein Trauma stattgefunden, sondern das sagt, okay, das waren schwierige Umstände, durch die das Kind hindurchgehen musste. Ich musste mir aber selbst diese schwierigen Umstände, ich hatte die auch über die Jahre hinweg eigentlich zum Glück größtenteils auch vergessen, aber ich habe sie trotzdem immer mitgeschleppt und deswegen wollte ich sie mir auch nochmal selbst verdeutlichen. Das war einer der Antriebe, dieses Buch zu schreiben.
Und wenn Sie jetzt so...
Achso, aber was ich noch ganz kurz nochmal zu der Perspektive, oder weil Sie gesagt haben, was Sie in Ihrer Kindheit geprägt hat, war die Verachtung für Frauen und Mädchen. Dieser Ich-Erzähler, der spricht ja schon aus einer kindlichen Perspektive heraus, also oder er nimmt eine kindliche Perspektive an. Die Perspektive ist aber trotzdem natürlich im heutigen Gesetz, ja. Also es gab ja auch damals, also sowohl in der auf dem Dorf gab es die Verachtung für Frauen und Mädchen, wie aber auch in der Künstlergemeinschaft, in der mein Vater war oder in der sich, also das war einfach eine sehr männerdominierte Kultur damals noch. Das ist, weiß ich nicht, ob mir das als Kind tatsächlich aufgefallen ist. Das ist ja auch was, was man einfach hinnimmt, also gerade als kleiner Junge. Aber natürlich habe ich jetzt den Blick aus der Perspektive, die ich jetzt eingenommen habe, indem ich mich in den kleinen Jungen nochmal hineinversetzt habe, nochmal geschärft.
Zum Schluss noch der Titel, Nach Hause kommen. Es klingt für mich leicht ironisch. Oder, ja, also ich bin nicht sicher, ob ich an Ihrer Stelle dahin zurück wollte.
Ich will dahin auch wirklich in keinster Weise zurück, aber ich wollte genau mit dem Buch dahin nochmal zurück. Und ich bin auch nur mit dem Buch dahin zurückgekehrt. Also deswegen ist der Titel, glaube ich, richtig. Ja.
Sie sind später dann so als Erwachsener nicht mehr dahin zurück?
Naja, also meine Eltern haben ja noch eine relativ lange dort, also meine Eltern leben jetzt wieder in Berlin, aber erst seit ein paar Jahren, also 5, 6 Jahre. Ich habe meine Eltern da relativ regelmäßig besucht und auch mit meinen Kindern habe ich sie dort besucht, also die jetzt auch schon erwachsen sind. Jetzt ist das Schlösschen auch verkauft und jetzt war ich nochmal für einen Interviewtermin da, aber sonst war ich da nicht oft, also mal zu Besuch. Aber also es ist keine Heimat mehr. Und ich weiß auch nicht, ob es das jemals war.
Jan-Peter Bremer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, ja.